Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Yippie, das ist die Folge, auf die ich mich am meisten gefreut habe seit langer, langer, langer Zeit, denn es geht um unser Lieblingsthema. Es geht um Nervensägen. Nervensägen, Hund als Nervensäge. Das ist etwas, was wir in positiver und auch in negativer Art und Weise bestimmt sehr, sehr oft schon hatten. Du viel mehr als ich, weil Hundetrainerin, was meinst du, wie viele Nervensägen du schon irgendwie in deinen Fingern hattest, mal abgesehen davon von deinen privaten Hunden, die du selber hast? Wir müssen eigentlich 10 Folgen alleine über Nervensägen machen können.
Alle Nervensägen-Geschichten.
Alle Nervensägen, ja genau. Hallo Sarah erstmal.
Hallo Mike, wie geht's dir?
Gut, obwohl ich auch eine kleine Nervensäge habe, die mich ganz schön fordert und die, jeden Tag auch einen Nervfaktor in mir auslöst, wo ich mich frage, warum hast du das getan? Wofür? Was soll dir das zeigen? Und warum hast du diese Herausforderung gesucht?
Das war alles so schön. Und dann musstest du ja wieder zupacken, zugreifen.
Das Rudel war so ausgewogen eigentlich. Und das Leben war gut. Es war friedlich. Wie geht's dir? So.
Also eigentlich geht's mir gut, ne? Wenn man jetzt, also mal abgesehen von meinen Hunden, die natürlich auch Nervensägen sein können, aber wenn man jetzt mal davon absieht, nervt mich jetzt am allermeisten nach wie vor einfach diese, ich bin so langsam frühlingsreif. Also es regnet nonstop in Köln, das Wetter ist einfach nur Kacke, das kann man anders nicht sagen, die Hunde sind ewig vollgematscht. Es ist windig, es ist kalt, es regnet, es ist windig, es ist kalt, es regnet und dann haben wir auch noch Pandemie. Ich könnte kotzen. Aber ansonsten, also jetzt darf die Sonne langsam mal kommen, die Blumen dürfen gerade anfangen zu blühen. Ich kann den Frühling kaum mehr abwarten. Ich sitze auf Hummeln, ich will raus, ich will, dass das Leben wieder losgeht.
Weißt du, was ich erstaunlich finde?
Was denn?
Wie viel Wasser braucht eigentlich so eine Stadt, damit sie ausreichend mit Wasser versorgt ist? Ich finde es unfassbar. Ich habe gefühlt noch nie den Eindruck gehabt, dass es so viel Regen gab. Ich habe mir, so super spezielle Gummistiefel inzwischen gekauft, weil ich es einfach wirklich geschafft habe, alle möglichen Schuhe durchzubringen in diesem Wahnsinnswinter, irgendwie mit diesen Niederschlägen. Das hat mir auch ein bisschen aufs Gemüt geschlagen. Aber mit den Gummistiefeln bin ich jetzt total glücklich. Also es ist manchmal liegt es auch ein bisschen an der Kleidung. Mit diesen Gummistiefeln, die werden bestimmt auch mal Sponsor dieser Folge oder so.
Ja, stimmt.
Weil das irgendwie einfach, damit fühle ich mich deutlich wohler.
Soll ich mal eine kurze Side-Story zum Thema Gummistiefeln erzählen? Das ist wirklich total lustig. Das gehört hier überhaupt nicht hin, aber ich finde das so witzig, muss es doch mal erzählen.
Sarahs Gummistiefel-Moment der Woche kommt jetzt.
Ja, pass auf, hey, das ist Sarahs Gummistiefel-Moment der letzten Jahre. Und zwar gibt es einen männlichen Menschen. Und dieser Mensch ruft hier Hundetrainerinnen an und lässt sich von ihnen beschreiben, welche Gummistiefeln sie tragen. Das ist jetzt kein Scherz. Das erste Mal habe ich wirklich den ernst genommen. Ne? Als der mich das erste Mal anrief, habe ich gedacht, ja gut, ist ja naheliegend, eine Hundetrainerin anzurufen, wenn du dir jetzt Gummistiefeln kaufen möchtest. Aber das wurde da schon komisch, das Gespräch. Ne? Also irgendwann mal waren wir schon dabei zu beschönigen. Da habe ich dann irgendwann mal doch auch gedacht, nee, das ist irgendwie eigenartig. Und es dauerte, ich denke, ein halbes Jahr. Da hatte ich ihn wieder dran. Und dann fing er wieder an. Und als er mit den Gummistiefeln kam, habe ich gedacht, nee. Und habe ich zu dem gesagt, hör mal, du hast mich doch schon mal angerufen mit den Gummistiefeln. Ich kenne dich doch. Ich kenne deine Stimme und deine Fragen. Nee, das muss jemand anders gewesen sein. Ich sagte, eigentlich fragst du ehrlich? Nee, niemand anders. Und dann habe ich mit einer Kollegin irgendwann mal gequatscht und der das erzählt. Und die sagt, nee, der Gummistiefelmann, der hat mich auch schon mal angerufen.
Der Gummistiefelmann.
Ja, herrlich,
oh,
oder?
Gott.
Ja, das musste jetzt einmal kurz. Ich finde das so witzig. Also ich kann ja drüber lachen, aber das war schon crazy. Also das, ja, aus dem Leben einer Hundetrainerin.
Krass.
Es gibt auch sowas, ja.
Ja, das erschließt sich mir sowieso gar nicht irgendwie. Also es gibt ja irgendwie wirklich Menschen, die einen Fetisch haben, wo man, also ich würde, darauf, auf die Idee musst du erstmal kommen. Ich rufe jetzt Hundetrainerinnen an, frage, welche Gummistiefel sie tragen, weil ich mir dann danach die Hundetrainerin aussuche, um irgendwie mit einem Hund, den ich eventuell gar nicht habe. Hä?
Nee, das war, der wollte einfach über Stiefel reden, ne? Also das war, er hatte nicht den Plan, ja, zu mir zu kommen. Da bin ich mir sogar sicher. Ich glaube, das war eine Fantasiesache. Und und da bin ich, also ich stecke nicht drin, ne? Ich habe größtes Verständnis für jede komische Orientierung oder augenscheinlich komisch, ist ja egal, tut ja keinem weh. Es war nur natürlich nicht mein Ding, ne? Also da bin ich nicht dabei, habe ich keinen Bock mitzumachen. Aber wird bestimmt auch dafür einen Gegenpart geben. Vielleicht war er da ja auf der Suche. Schöne Gespräche über Gummistiefel. Das war halt. Ich habe erst halt wirklich gedacht, das ist ein Mensch, der ernsthaft wirklich wissen möchte, wie er mit einem Gummistiefel mal durch einen Winter durchkommt. Das dachte ich, wäre das Thema, ne? Aber das lief dann irgendwann doch in etwas eigenartige Richtung. Ich
weiß Alter nicht. Schwede. Ja, was, ja. Also, ja, guck mal, wie man so von, vom Winter mit sehr viel Regen auf den Gummistiefelmann kommt.
Ja, ja, aber der musste jetzt auch mal erzählt
musste
werden.
Musste mal raus. Ja, verstehe ich. Verstehe ich auch.
Wenn du mich hörst, Gummistiefelmann, ich habe dich entlarvt, ne? Ich weiß, dass du nur drüber reden wolltest.
Gummistiefelmann, du kannst mich mal anrufen. Ich habe ein sehr, sehr, sehr schönes Modell für dich. Das ist sehr, sehr, sehr massiv, dieses Modell, und ist auch nur halb hoch.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Höhe war ausschlaggebend. Wie hoch geht das denn? Ist das denn dann so bis zur Wade, Mitte Wade oder so? Eher so bis in die Kniekehle.
Ja.
Aber dann wurde die Stimme auch immer komisch. Ah, nee, das war schon ganz eigenartig.
Das erzeugt bei mir sehr schlimme Bilder. Erzähl mir lieber was über deinen Hundemoment der Woche. Das macht mir irgendwie bessere Laune.
Mein Hundemoment der Woche ist wahrscheinlich einfach ein schöner Spaziergang gewesen, in dem Moment mal ohne Regen. Und ich habe einen Fasan am Feld getroffen. Du kennst ja meine Hunde, Fasane und so hier Rebhühner und so. Wir haben ja irgendwie hier viel Flattervieh. Auch die Nilgänse sitzen hier. Naja, auf jeden Fall dieses Mal war das Flattervieh schlauer als die drei Hunde. Und ich fand das mega gut. Und ich hab den so gefeiert, weil die haben den alle drei nicht gerafft. Die wussten, der ist irgendwo. Die hatten das aber viel zu spät gecheckt. Wir liefen den Weg. Ich habe den links auf dem Feld sitzen sehen. So auf, ich denke mal, 50 Meter. Er sieht uns kommen, rennt über den Weg nach rechts. Das ist ja irgendwie auch so eine Eigenart von diesen Tieren. Keine Ahnung, warum die dann unbedingt über den Weg rennen müssen. Das ist ja auch mal ein bisschen. Aber die Hunde haben ihn nicht gesehen. Er ins Feld verschwunden und hüpft. Und ich habe gedacht, jetzt jeden Moment haben sie den. Und ich war schon auf Anschlag zum Abrufen rechtzeitig und so. Die haben den nicht gerafft. Und du sahst den, wir sind an dem vorbeispaziert. Und die haben irgendwie alle dann angefangen zu stöbern, weil ich glaube, sie haben ihn gerochen. Aber sie haben es nicht gerafft. Und der saß da und hat uns angeguckt und hat uns den Stinkefinger gezeigt. War total gut.
Wow.
Ja, guck also eigentlich mein Fasan-Moment der Woche. Aber ich fand's einfach schön. Musste ich schmunzeln. Er hat dieses Mal den
Fasanen sind aber wirklich dämlich, das muss man echt sagen. Also Fasanen sind wirklich dämlich. Ja, ja, voll.
Die verhalten sich manchmal echt strange.
Ja, also sie schreien dann aber auch plötzlich ohne Ende und fliegen weg. Es ist unheimlich laut, die müssen unheimlich. Das sind irgendwie so die Partyvögel irgendwie. Die brauchen irgendwie, brauchen es laut.
Die brauchen Action. Ja, aber der hat das jetzt echt dieses Mal sehr klug gelöst. Also, obwohl er erst einmal über den Weg drüber ist, das war nicht so pfiffig, aber er hat trotzdem am Ende war es eine gute Nummer. Wie war deine? Dieses Mal hoffentlich nicht eine Stunde auf Bilbo gewartet?
Nein, überhaupt nicht. Es ist zwischen mir und Bilbo ist im Moment gerade alles gut. Wollen wir mal gucken, wie lange das anhält. Das ist ja immer sehr unterschiedlich bei Bilbo, kommt immer drauf an. Typisch Herdenschutzhund, aber das war die letzte Folge. Mein Hundemoment der Woche war tatsächlich einer, der sehr klein war. Hatte natürlich mit Bella zu tun, wenn man es jetzt schon so spoilert. Mhm. Und zwar war es so, dass habe ich dir nicht gezeigt, aber ich habe sie auf dem Handy. Und zwar ist es so, dass Bella eigentlich in der letzten Zeit sehr gefräßig war und auch nicht geduldet hat, dass andere an den Hundenapf gingen. Und diese Phase ist jetzt etwas besser, aber immer wieder zwischendrin ist es schon so, dass sie ihren Fressnapf verteidigt. Ist ja auch in Ordnung, also solange sie da irgendwie nicht wild um sich beißt und richtig doof wird. Und dann im Moment trenne ich die Hunde so ein bisschen, damit irgendwie jeder seine Ruhe hat beim Fressen. Und es ist so, dass Bilbo und Bella kriegen in der Küche was zu fressen und Pelle und Bella kriegen in der Küche, genau, und Bilbo und Spanne im Wohnzimmer. Und Ich hatte das eigentlich wie immer. Mein Ritual war ganz normal. Hat das gut funktioniert. Und ich war im Wohnzimmer und ich komme zurück und denke, warte mal, Moment, das sind drei Hunde. Nein, das sind keine drei Hunde. Es sind zwei Hunde und ein Kater. Und ich sah dann irgendwie, dass Pelle etwas irritiert war und sein Fressen fraß. Und Bella und Fido, der Kater, aus einem Napf fraßen.
Ach nein, ist das süß.
Und das war wirklich das Süßeste, weil Bella ja auch irgendwie so ist, wie sie ist. Aber sie sind wirklich so dicke Freunde, dass sie bei ihm, bei dem schwarzen Hund, bei dem schwarzen kleinen Hund, der so alt ist wie sie.
Der ein bisschen anders aussieht. Der ja, etwas andere Hund.
Ja, genau, voll. Einen Unterschied macht. Und das war wirklich irgendwie außergewöhnlich, weil hier bitte, ich zeig's dir, damit du es auch siehst, wie das dann ist.
Ach, ist das nicht. Ich hab's gefilmt. Jetzt leider fehlt uns immer noch der Videopodcast, alles richtig sweet. Das ist so niedlich.
Und wirklich einträchtig sitzen sie. Ich gehe jetzt gar noch mit der Kamera gleich runter, leider seht ihr es nicht. Aber Fido ist dann irgendwie so, was willst du mit der Kamera da? So, ja, genau. So, und dann frisst man weiter. So geht's dann. Ich habe das dann 20 Sekunden zugelassen, einfach um es mal zu dokumentieren, dass auch sowas funktioniert. Aber das war schon sehr speziell.
Ist auch interessant, weil eigentlich Katzen mit Hundefutter nicht so freund sind. Ne? Das ist, also vielleicht war das ja auch das, was dann so attraktiv war, mit ihr zusammen zu essen. Das ist natürlich jetzt nur eine Theorie, aber die wäre so noch süßer, ne?
Die wäre noch süßer, das stimmt. Ja. So nach dem Motto, mir schmeckt es nicht, aber ich mache mit.
Mit dir aus einem Teller essen, einfach voll schön.
Oh, ich sehe den Delfin wieder durch den Regenbogen springen.
Ja, den holen wir uns immer wieder mal her, ne?
Immer mal wieder. Ja, aber es gibt auch nervige Momente, um mal wieder aufs Thema zu kommen, wo wir bestimmt die ein oder andere Herausforderung zu meistern haben. Du als Hundetrainerin und Expertin, ich als schnöder Hundebesitzer. Über Situationen, die wir alle kennen, aber wie kommt man raus aus diesen Situationen, wenn sie dann wirklich mal nerven? Und wie verhält man sich richtig? Oder was wären so unsere Vorschläge, wie man sich richtig verhält? Was fällt dir am ehesten ein, wenn du über Hundemomente oder Situationen nachdenkst, die dich nerven?
Also ja, natürlich habe ich einige nervige Dinge an meinen Hunden schon erlebt und durchleben müssen und dann auch wieder abschalten müssen, weil, wo wir auch schon beim Punkt wären, die kommen ja nicht von ungefähr. Meistens, wenn ein Hund nervt, dann, weil wir ihm irgendwas beigebracht haben oder irgendwas verstärkt haben, sodass sich dieses Verhalten etabliert hat und sich da irgendwas aufgebaut hat. Beispiel. Bei mir eine der Sachen, die ich am allermeisten nervig finde, ist aber auch so ein typisches Mali-Ding wahrscheinlich. Das hatte ich mit Frieda das Problem, das habe ich auch mit Boogie. Die haben ja schon, muss man ehrlicherweise sagen, sind schon echte Junkies. Also die neigen einfach dazu. Und wenn du mit denen spielst, dann musst du echt so raketenmäßig aufpassen, dass die sich nicht vergessen und dass das nicht zu viel ist und zu doll. Also mit Spielzeug, mit diesen Hunden zu spielen, ist halt immer oder birgt immer die Gefahr, dass du da nachher es mit einem Junkie zu tun hast. Und das willst du nicht, weil das ist für die Hunde ja dann auch irgendwann nur noch Stress und nicht mehr schön. Ja, und um konkret zu werden, ich nehme jetzt mal Boogie als Beispiel. Ich kann nur bedingt Spielzeug mitnehmen auf den Spaziergang, obwohl ich es vielleicht gerne öfters würde. Aber wenn ich mich entscheide, einen Ball mitzunehmen, dann heißt das für mich, die klebt an meinen Fersen. Das heißt, sie wird nicht schnuppern, nicht, sie wird gerade mal urinieren, wenn ich sie bitte. Ne? Also wenn ich dann sage, jetzt, wenn ich, bei mir heißt das, geh mal Pipi machen, dann geht die und drückt sich irgendwie noch alles raus, was noch drin ist, damit, in der Hoffnung, dass wir dann spielen. Ich kann, wenn ich mit Boogie spazieren gehe und ich einen Ball mitnehme, davon ausgehen, dass die halt anderthalb Stunden an meinen Fersen klebt. Die bewegt sich dann nicht weg von mir. Das ist halt nicht nur ultra nervig, sondern überhaupt nicht in meinem Sinne und gar nicht, was ich möchte. Ja, das ist nicht zufällig passiert, sondern natürlich habe ich das irgendwann ja aufgebaut. Ich habe Bälle mitgenommen und dann mit dem Hund gespielt und nicht den richtigen Moment abgepasst, wann Schluss war oder hätte Schluss sein sollen, sondern habe wahrscheinlich es zu weit oder zu lang gemacht. fehleingeschätzt. Ist bei Mali aber auch echt so sauschnell passiert, muss man sagen. Also es geht echt einfach super schnell, dass die dann da reinrutschen in dieses Junkie-Ding. Und dann bleibt mir nichts übrig, als das dann wieder rückzubauen. Und das ist eigentlich nicht, also ich könnte ein Jahr lang ohne Ball spazieren gehen oder ein Jahr lang mit Ball spazieren gehen, ohne mit ihr zu spielen. Ich glaube, sie würde die Hoffnung nie wirklich verlieren. Wenn die Hand in die eine Tasche geht, wo der Ball ist, dann steht die parat. Das ist schon krass. Das finde ich saunervig. Ist sehr, sehr schwer, wieder wegzuarbeiten, weil die da einfach super stur ist. Aber vom Prinzip her ist es genau das, worum es geht, weil jedes nervige Verhalten hat ja einen Ursprung. Ob das Betteln ist, ob das Kratzen an Möbeln ist, ob das Fiepen, Winseln, Bellen ist, ob das vorm Napf stehen. Also ich kenne ja auch 1000 Hunde, die ab 4:30 vor ihrem Napf stehen und die ganze Küche voll sabbern, weil sie wissen, dass es 4:45 Essen gibt. Und wehe, du fütterst sie nicht. Oder Hunde, die wissen, wenn du an diesen einen Schrank dran gehst, dann passiert gleich dies oder jenes. Und dann wirst du beim Hund ein entsprechendes Verhalten sehen. Solange das für den Hund und dich in Ordnung ist und das ein Ritual ist, ist das völlig okay. Wenn es nervig wird, muss man es halt wieder rückbauen.
Puh, das klingt sau anstrengend, wenn ich das mal so sagen darf. Das klingt wirklich sau anstrengend. Aber ich kenne natürlich vergleichbare Situationen. Ein extrem nerviger Moment, super nerviger Moment, ist, wenn Spanja lautlos verschwindet. Das ist das Allernervigste. Und das liegt daran, dass leider auch in der Gegend hier relativ viel Katzenschweiß herumliegt. Und wenn es eine Delikatesse für Spanier gibt, dann ist es Katzenscheiße. Mm. Dafür tut sie wirklich alles. Es ist, du bringst sie auch nicht davon ab. Ich habe ohne Quatsch, sie ist ja jetzt schon ein paar Tage älter. Leute, die den Podcast regelmäßig hören, wissen das. Und ich habe schon gedacht, die ist taub. Oder sie wird taub. Denn wenn ich sie rufe, du, keine Reaktion. Dann habe ich das getestet und das A's hört. Und zwar 1A, aber nicht auf mich. Und ganz schlimm ist es, wenn sie sie hat ihre Routen, wo sie genau weiß, wo Katzenscheiße ist. Dann stehe ich mit ihr vom Haus, mache die anderen Hunde sauber. Sie steht noch da. Ich drehe mich einmal um, der Hund ist weg. Und sie sucht sich den nächsten Katzenscheißhügel, um den auch noch in sich reinzufuttern. 2 Stunden später riechst du die Katzenscheiße, aber nicht aus dem Mund, sondern das geht dann abgasmäßig. Mitten in der Nacht kann es dir passieren, klar, weil diese Katzenscheiße natürlich auch im Magen arbeitet, dass die Gott sei Dank fiepend neben dem Bett steht und du dann einfach nur noch gerade schaffst, die Tür aufzumachen, so dass sie rausrennt und ihr Geschäft erledigt. Sie kann das ja hier Gott sei Dank gut machen. Das alles wegen Katzenscheiße. So. Dann kommst du auf 2 Möglichkeiten. Entweder du ziehst dem Hund so einen Maulkorb an, damit er nichts aufnehmen kann. Finde ich aber auch schon wieder schwierig. Ich würde es gerne ohne lösen. Bedeutet aber, dass ich jetzt in der Situation bin, mit ihr wirklich arbeiten zu müssen, nochmal arbeiten zu müssen und zwar sehr, sehr genau arbeiten zu müssen und genau den Moment abpasse und mich auch andauernd umdrehe, damit ich genau den Moment abpasse, wo sie sich aus dem Staub macht, wo sie die gewohnten Haufen findet, um eingreifen zu können und zwar rechtzeitig, nicht dann, wenn sie schon zu weit weg ist. Du kennst das aus dem Radius raus, einmal einen Schritt zu weit und dann erreichst du sie nicht mehr. Ich habe auch keinen Bock, hinterher zu laufen, mache ich auch nicht. Was sowieso kontraproduktiv ist. Aber das ist wahnsinnig anstrengend. Das ist wirklich wahnsinnig anstrengend, das ist auch wahnsinnig belastend, weil ich auch ihr eine Wurmkuh nach der nächsten reinschmeißen muss, ne? Weil du weißt halt nie,
ja, klar,
was da so drin ist in dem ganzen Gedöns. Ja.
Aber du hast ja jetzt den Fido, das heißt, du hast ja jetzt eigentlich relativ viel Katzenscheiße zur Verfügung fürs Training, theoretisch. Um so eine Art Giftködertraining an Katzenscheiße zu machen? Dass sie einfach grundsätzlich mal einfach keine Katzenscheiße mehr frisst?
Das Problem ist, wenn du Katze und Hund hast. Ja und nein. Also wenn du Katze und Hund hast, dann ist es ja folgendermaßen, dann sorgst du eher dafür, dass die Katze erstmal auch aufs Katzenklo geht. Im besten Falle hast du ein geschlossenes Katzenklo. Hast du es nicht, hast du das nächste Problem, weil dann findet der Hund und dann sind übrigens, gehen alle Hunde steil auf Katzenkacke bei mir, bis auf Bilbo. So, dann hast du eher das Phänomen, dass irgendjemand heimlich das Katzenklo leer frisst. Also machst du es zu. Eine gute Katze hat zweiglos, also nee, findet raus, dass es gut ist, auf dem Katzenklo das Geschäft zu machen und nicht irgendwo in der Natur, sondern also nicht im Radius hier in der Nähe, sondern irgendwo auf diesem Katzenklo, das dann sauber gemacht wird, fertig aus. Es gibt aber, es gibt genug Katzenscheiße. Ich könnte also gezielt irgendwie Köder auslegen, um dann das Training mit dir zu starten.
Ja, oder mit der Schlepp, ne? Also, dass du dann wenn du weißt, da irgendwo lebt eine Katze oder wie, dass du mit der Schlepp dann genau da langläufst.
Ja, ich habe es tatsächlich jetzt einfach so gemacht, dass in dem Moment, wenn ich spazieren gehe, ich dann gezielt mit ihr arbeite, weil ich sehe ganz genau, sie geht gezielt auf so einen Katzenhaufen zu und in dem Moment arbeite ich dann mit ihr.
Ja, genau.
Das funktioniert auch super. Funktioniert da nicht, wenn es dunkler wird. Und sie ist so geschickt, dass sie genau weiß, dass sie dann nicht gesehen wird und die macht sich richtig aus dem Staub. Die macht sich unsichtbar. Das ist wirklich von einer Sekunde auf die nächste ist dieser Hund unsichtbar. Unfassbar.
Aber dann wäre vielleicht eine Kombination gut, oder? Du immer dann, wenn du es im Griff hast, ohne Maulkorb-Training, und dann, wenn du keine Handhabe hast, weil dunkel oder weil ohne Leine oder weil unaufmerksam, Maulkorb drauf.
Ja.
Dann hättest du wahrscheinlich, also für eine Zeit X, bis das Thema erledigt ist. Damit sie nicht mal wieder ihre Erfolge hat, ne?
In der Kombination wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, mal auf jeden Fall eine Zeit lang mit einem Maulkorb zu arbeiten.
Für einen Übergang, ja. Für eine Trainingsphase, ja. Damit du das irgendwie, ja, das ist, stelle ich mir auch vor allem nicht so gesund vor, das Ganze für sie, ne? Also dann auch die ganzen Verdauungsprobleme langfristig ist ja wahrscheinlich auch doof, wenn die da sich so reinschaufelt die ganze Zeit.
Ja, klar. Ist natürlich nicht geil. Also ich bleibe aber noch bei einem Scheißthema, das ist nämlich, kennt jeder, der einen Welpen hat. Bella ist eigentlich stubenrein. Was aber manchmal passiert, du musst nur sie hat ihre Zeiten, wo sie dann auch nochmal groß muss. Und das ist, kannst du die Uhr nachstellen, genau 2 Stunden, nachdem sie abends gegessen hat. Jetzt ist sie nicht besonders groß, das Haus ist aber recht groß. Was passiert, wenn du nicht diese 2 Stunden einhältst? Dann rennt sie durchs Haus und es gibt einen Raum, der sehr groß ist. Da kannst du sicher sein, wenn es irgendwo im Haus nach Kacke riecht, hast du die 2-Stunden-Marke verpasst. Und irgendwo liegt ein Scheißhaufen. Ein kleiner, aber stinkt bestialisch. Gestern passiert es wieder so. Es roch furchtbar nach Scheiße. Ich guckte mir das ganze Haus durch. Es ist mittlerweile so, dass ich eine Stirnlampe habe, damit ich das besser entdecken kann.
Das würde ich zu gerne sehen.
Strahle damit wirklich jeden Winkel aus. Und ohne Quatsch, ich sitze heute Mittag. Ich habe nichts gefunden. Ich habe gedacht, okay, dann hat vielleicht jemand gefurzt. Katzenscheiße, ne? Da sind wir wieder. sitze auf einem kleinen Sofa oben, gucke unter einen Sessel. Hundescheiße.
Ach, du meine Güte.
Getrocknet.
Ja, da war es jetzt dann schon.
Da war es dann schon.
Genau. Oh, nee. So. Du hast ein Scheißproblem.
Ich hab echt ein Scheißproblem.
Auf ganzer Linie Scheißprobleme hast du.
Ja, ich habe echt Scheißprobleme, Sarah. Wirklich Scheißprobleme. Sie sind klein manchmal.
Aber echt scheiße, ne?
Aber scheiße halt.
Das stinkt ja doch, oder?
Ja, das stinkt mir voll.
Entschuldigung.
Ja, da kringel ich mich ein. Ja, ich sag's dir.
Herrlich, großartig. Ja, das ist scheiße. Das kann man anders nicht sagen. Das ist, ja, natürlich, jetzt ist sie ja noch klein. Das heißt, okay, du musst dir quasi einen Wecker stellen. Du musst dir quasi einen Wecker stellen. Hund gefüttert. Aber weißt du, was andere Leute für Probleme haben? Die machen das immer um die gleiche Uhrzeit mit dem Füttern. Immer. Und dann haben sie irgendwann so einen Terror. Weil der Hund halt eine innere Uhr hat und dann ist bei dir geht 2 Stunden später das Scheißen los und bei anderen Leuten 1/4 Stunde vorher geht der Terror los mit Bellen, Fiepen, Sabbern. Oh, und dann ist das echt nervig, ne? Oder ich hatte ja auch mal eine, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, auch konditioniert. Das war damals Frieda. Und der Boogie auch, hat das auch gemacht. Die wussten genau, wenn die Mutti sich das Parfüm drauf pöfft, geht's gleich los. Und das war der Moment, wo Feierabend war. Ne? Dann fingen die halt an, doof zu werden. Dann wuselten die dann und dann stehen die dir zwischen den Beinen und dann sind die irre, weil die wissen, jetzt geht's raus. Und dann wurden die so, das fand ich alles noch okay, als wir noch, ich sag mal, zu viert waren. Aber als dann die Kinder dazu kamen und ich dann schon den Boden gar nicht mehr wirklich sehen konnte oder in der Schwangerschaft, dann fand ich das nicht mehr so witzig. Und dann muss man das halt wieder abtrainieren. Jetzt ist das ja in deinem Fall ja bei Spanja kannst du das trainieren. Bei Bella ist das ja vielmehr im Moment noch so eine Art Darm-Training für Bella. Also irgendwie das in den Griff zu kriegen oder sich zu melden. Also
sich zu melden, übrigens, ja.
Ich kann dir nur empfehlen, ich habe ja meine Hundeglocke, ne? Also die ist bei Mika und Ronja noch nicht konditioniert, bei Boogie halb. Ich muss mich da nochmal dran machen. Ich muss zugeben, ich war da faul. Ich wollte ja nicht, dass die an meinem Fenster kratzen. Die melden sich ja, indem sie an die Tür gehen und dann kratzen. Dann weißt du halt, die wollen raus. Aber ich will ja nicht, dass die mir das da zerkratzen. Und dann habe ich ja so eine Hundeklingel da dran gemacht. Und mit Nasenstups klingelt es dann. Und dann weiß ich, der Hund muss raus. Und dann kannst du ja überlegen, in den Garten oder vorne ist ja, ob du dann spazieren gehst, ist ja was egal. Hauptsache, du weißt, der Hund muss halt mal vor die Tür. Und das kannst du halt schon ganz gut konditionieren. Das lässt sich gut arbeiten. Man kann auch eine normale Glocke nehmen, wo sie halt mit der Pfote oder mit der Nase gegenstupst und dann klingelt das. Da gibt's verschiedenste Möglichkeiten. Kann ich nur empfehlen, als Meldemechanismus für ich muss mal raus, dann zerkratzen die nicht. Und ich meine, das ist jetzt ein Bedürfnis, ne? Das kannst du ja auch nicht wegerziehen. Wenn ein Hund auf Toilette muss, dann muss der halt auf Toilette. Und das kennen wir ja selber auch. Ich würde mich schämen, wenn ich wüsste, mein Hund platzt bald, die Blase oder sonst wie, nur weil der Angst hat, sich zu melden. Das darf auch nicht sein. Von daher finde ich diese Klingeln oder irgendwelche Meldemechanismen, einmal habe ich einem Hund, weil es sollte leise bleiben, alles beigebracht. Er sollte einen bestimmten Dummy immer apportieren, wenn er raus wollte. Das hat toll funktioniert. Und dann ist er halt zur Tür, da hing immer an so einem Haken der Dummy. Den hat der Hund geholt, hat den dann zu Herrchen oder Frauchen gebracht. Es gibt Hunde, die machen das mit der Leine, die bringen dann die Leine. Allerdings fand ich das unpraktikabel wegen Aufhängen, Tragen, so viel Kram. Also so ein kleiner Dummy funktioniert gut. Das zu konditionieren, der Hund bringt den Dummy und dann geht's raus. Da hast du auch eine große Nervensägen-Thema mit abgeschaltet. Kein Fiepen, kein Bellen, kein Kratzen oder auch nicht ins Haus kacken. Auch eine Möglichkeit. Und es gibt ja sonst auch so viele Dinge, die wir in unserem Alltag feststellen, die nervig sein könnten. Zum Beispiel ich habe ja der Boogie irgendwann erlaubt, sie darf nachts unter die Bettdecke und die kringelt sich zwischen die Beine. Ja, also das macht die sich wie so ein Bett und dann da lässt sie sich auch richtig stöhnend fallen. Das ist so. Und da ist die, also das fing alles normal an, ja, und irgendwie hat die sich das dann angewöhnt und ich habe das mitgemacht oder habe das natürlich auch ein Stück weit genossen, sonst hätte ich ihr das ja nicht durchgehen lassen. Ja, und irgendwann mal fing sie halt an, das immer vehementer einzufordern, auch wenn es gerade mal nicht gepasst hat. Da musste dann jetzt nochmal eine Benimm-Dich-Kur her. Also das ist genau was, also bis zu einem gewissen Punkt kann man nerviges Verhalten ja tolerieren, wenn es, ich sag mal, ich meine, du entscheidest, was zu viel ist oder nicht. Es gibt Dinge, die könnte man als, oder würden Außenstehender sagen, boah, das wird mich total nerven und du selbst, dich juckt es dann halt nicht. Aber in dem Moment, wo ein Hund der Bestimmer ist, der sagt so, Frauchen, ist mir jetzt Wurst, ob dir das passt oder nicht, ich will jetzt dahin und ich nerv dich so lange, bis du das machst, das ist der Moment, wo ich sage, nein, machst du nicht. Das finde ich jetzt, da stimmt was nicht. Und das müssen wir in den Griff kriegen. Du kannst mal fragen, wenn ich Nein sage, möchte ich, dass das toleriert wird. Also es ist auch wie alles, wenn die an ihre Futterschublade geht, die Boogie. Es ist ja, du merkst schon, ich rede viel über Boogie, weil die ist wirklich eine Nervensäge. Weil die hat eine Futterschublade, ja. Und wenn sie meint, dass Essenszeit ist, dann ist es meistens, wenn ich in der Küche stehe und koche, dann denkt die sich, ach, klasse, du bist ja schon mal hier. Wir haben ja keine festen Fütterungszeiten. Für sie ist immer Signal, Mutti ist ja schon in der Küche und kann ja eigentlich auch direkt mal füttern. Und dann geht die zu dieser Schublade und legt ihre Pfote auf den Griff drauf und guckt mich dann fordernd an und sagt so, du weißt schon, hier drin, da, Futter. Du jetzt aufmachen, rausholen. Genau, mach mal, Mutter. Das ist zum Beispiel etwas, das finde ich überhaupt nicht schlimm, dass sie das tut. Ich finde das ehrlich gesagt niedlich und sehr klug. Ich möchte nur in dem Moment, wo ich dann sage, nein, geh ab, möchte ich, dass die abdreht, sich hinlegen geht und weiß, es war halt jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Würde sie jetzt da vehement stehen und das noch 8-mal machen, würde ich das nicht so witzig finden. Also das ist ja so der Punkt, dass ein Hund mal eine bestimmte Angewohnheit hat, die vielleicht auch, ich sag mal, nervig ist oder man, das liegt ja dann im Auge des Betrachters, finde ich an sich nicht schlimm. Aber es gibt halt Grenzen. Und spätestens, wenn der Hund sich dann nicht mehr abbringen lässt oder einen unter Druck setzt oder Stress macht, finde ich, muss man dran arbeiten.
So, absolut. Also ich meine, was erstaunlich ist, ist, dass du hast es mit der Glocke gesagt, Bella setzt sich vor die Tür, ne? Also vor die Tür raus zum Garten und dann weißt du, jetzt muss sie. Komischerweise ist es immer eher so beim Pinkeln so. Und wenn es regnet draußen zum Beispiel.
Dann möchte sie nicht raus, ne?
Dann möchte sie nicht raus. Wenn der Druck aber zu groß wird, dann, und manchmal schubse ich sie auch so sanft raus, dann rennt die unters Auto, sie ist ja noch so klein, unters Auto, macht dann da ihr Geschäft und kommt wieder rein.
Auch nicht so schlecht.
Was ich aber überhaupt nicht verstehe ist, dass sie immer dieses Zimmer, klar, das hat sie natürlich identifiziert, jetzt irgendwie als ihre Toilette, wenn es dann mal gar nicht mehr anders geht und wenn man auch die 2-Stunden-Regel nicht einhält. Komischerweise beim Pipi machen sitzt sie aber vor der Tür und wenn sie aber groß muss, tut sie es nicht. Oder oftmals nicht. Das ist irgendwie so, das habe ich noch nicht so richtig verstanden, woran das jetzt irgendwie nur liegen mag. Ich habe aber blöderweise und das, ich müsste sie, und das muss jetzt irgendwann mal passieren, dass ich sie bewusst nach oben laufen lasse. Ich muss sie in flagranti dabei erwischen. Das ist eben das Wichtige. Das habe ich noch nicht so richtig abgepasst, leider, weil es dann schon passiert war. Und das ist mir beim Kater war das ganz anders. Der hat tatsächlich angefangen, als ich hier oben saß und arbeitete, fing der an, auf dem Teppich zu scharren. Der Sack.
Ja.
Und wollte mir auf den Teppich kacken. Und da habe ich dann sofort gesagt, Kollege, jetzt. Und habe ihn sofort rausgeschmissen. Das würde ich mir bei Bella mal wünschen. Vielleicht sollte ich mich nach 2 Stunden mal auf die Lauer legen und ihr leise hinterhergehen, um sie dann hoffentlich in flagranti dabei zu erwischen. Das
Coole ist ja, du kannst es ja timen mit der Fütterung. Also du weißt ja dann genau, um wie viel Uhr du dann achtsam sein musst. Das kannst du dir also quasi so organisieren, dass du dann auch Zeit und Lust noch hast. Also ich würde zum Beispiel abends um 11 Uhr überhaupt keinen Bock haben noch auf so eine Aktion. Von daher würde ich auch nie dann um 9 noch füttern. Also das wäre für mich zum Beispiel sehr ausschlaggebend, was die Fütterungszeit angeht, immer das noch mitzukalkulieren, wann ist denn dann Stuhlgang, damit ich dann noch dann die Muße habe, da auch die Türen zu öffnen oder auch spazieren zu gehen.
Du, um 6 Uhr ist Fütterungszeit abends und um 8 Uhr ist Kackzeit. Also so viel kann ich sagen, dass es ein gelernter Prozess.
Ja, dann weiß ja Bescheid. Dann, wenn die Nachrichten losgehen, kannst du dann schon mal auf
absolut, wenn der Gong von der Tagesschau geht, dann solltest du vielleicht dann, schnell...
Hey, das ist das Signal.
Ja, vielleicht.
Wenn es gongt, muss Bella raus immer.
Du, musst du einfach nur immer Tagesschau laufen lassen, dann wird alles gut.
Ja. Oh Mann. Aber ich sehe schon, du hast also feste Fütterungszeiten. Mal gucken. Das könnte sich ja dann alles zu sehr rituellen Sachen organisieren. Aber es muss ja nicht schlecht sein. Eine feste Zeit, ich will das gar nicht verteufeln, muss ja gar nicht schlecht sein, funktioniert super oft, super, super gut, nur sehr oft entstehen parallel zu der festen Fütterungszeit auch die eine oder andere nervige Eigenart der Hunde. Deswegen habe ich das eben angeführt. Ich wollte das aber überhaupt nicht grundsätzlich verteufeln.
Rituale sind teilweise aus der Hölle, Rituale aus der Hölle, die du teilweise gar nicht so richtig steuern kannst. Das ist zumindest die Initialzündung. Ein nerviges Beispiel nehme ich zum Beispiel noch. Es gibt eine Kies-Auffahrt bei uns. Wenn die Post kommt, beziehungsweise der Paketdienst kommt, oder überhaupt generell, das ist meistens das Erste, was kommt, dann hörst du, wenn ein Auto diese Kieseinfahrt hinunterfährt. dann kannst du dir sicher sein, dass alles zur Tür stürmt. Alles. Der Erste, der zur Tür stürmt, ist Pelle. Und wenn du dann die Tür nicht abgeschlossen hast, bedient er natürlich die Türklinke.
Und dann sind alle draußen.
Okay. Und dann sind alle draußen und begrüßen den Postmann. Der Postmann kennt das alles schon. Der hat auch, das findet das ganz großartig. Ich bin dann immer derjenige, der sie einsammelt und der sich wieder darüber ärgert, dass er die Tür nicht abgeschlossen hat. Was ich jetzt also gerade angefangen habe, ist folgendes Training. Ich habe sehr viele Freunde aufgefordert, diese Kieseinfahrt hoch und runter zu fahren.
Ja, perfekt. Super Job.
Um dann den super Job, so dass der Hund feststellt, oh, es passiert gar nichts, das ist ja doof. Es ist nichts
halt
los.
Man braucht halt echt Wiederholung, das ist der Punkt. Genau wie du, also ich finde es super, dass du das machst. Da scheuen sich ja so oft die Leute vor, weil das müßig ist und unangenehm und du brauchst Leute. Ich habe das mit der Tür jetzt. Das muss ich jetzt neu anfangen, weil Ronja fängt jetzt an, sich derart festzubellen, wenn Leute kommen. Und ich kann nicht immer daneben stehen.
Festzubellen ist auch.
Ja, hör auf, die schön. Dreht völlig ab. Die geht ja in den Tunnel. Ronja ist ja echt, also, das ist schon eine echte Herausforderung, die Lady, ne? Und die hat jetzt, also mit ihren fucking 8000 Unsicherheiten, wenn da an der Tür einer klingelt, ist das für sie der Sensenmann, der kommt. Und dann siehst du richtig, ne, ihr ganzer Körper geht in die Meidung, die hat Angst, die ist unsicher und dann geht die ins Bellen. Das ist ihr Ding. Und das Einzige, was hilft im Moment, ist, dass ich sie zu mir rufe und dann hole ich sie mir ab und dann kann ich sie überstreicheln, klar kriegen. Das geht, das funktioniert, dann hört sie auf, aber man ist ja nicht immer da. Es gibt ja noch Situationen, da bist du eben nicht da und dann hast du hier andere Leute im Haus, die das nicht leisten können vielleicht. Oder es kommen Kinder zu Besuch und dann wird das hier echt einfach total irrsinnig alles. Also das, und da muss ich jetzt arbeiten. Das heißt, es ist auch genau, wie du gerade sagst, genau das habe ich jetzt gerade am Einführen, diese Haustürklingel zu desensibilisieren bei Ronja. Und jetzt wollte ich ein Deckentraining mit ihr machen, ne? Dass sie ein Alternativverhalten hat, dass sie weiß, wenn es da klingelt, dann ist nicht die Reaktion, ich gehe an die Tür und belle und belle und belle und dann renne ich durchs Haus und belle einfach immer weiter, so lange, bis ich nicht mehr kann, sondern ich renne auf meine Decke, lege mich da ab und das ist der Job, den ich zu tun habe. Das ist jetzt so quasi der Plan. Ich werde berichten, wie es läuft. Das ist aber echt irgendwie... Ich hatte einen Kunden mal, der hatte einen Jackie. Jackies sind ja auch tendenziell eher bellfreudig. Und bei denen war es ein bestimmtes Rolltor, was am Haus befestigt war. Und wenn das geöffnet wurde, ist der einfach, der ist völlig durchgedreht. Und der wirklich, das war, also du hast richtig gesehen, der war in einem anderen Film unterwegs. Und das war ein, das sind ja so Verhaltensweisen, das löst ja auch hormonell was bei den Hunden aus. Das ist ja ein selbstbelohnendes Verhalten. Und die fühlen sich in dem Moment, das ist wie ein Film, das ist wie eine Droge. Die bellen sich da fest und das ist das Einzige, was sie in der Situation können. Das musst du durchbrechen. Am besten mit einem Abbruch erstmal auf den ersten Moment und dann im Alternativverhalten anbieten. Das hilft immer. Oder nicht immer, aber wirklich in den meisten Fällen hilft das. Einmal abbrechen und da ist auch total individuell. Wie brichst du das ab? Das hängt ja vom Hund ab. Du kannst ja mit Stimme abbrechen, je nachdem, wenn er sensibel ist. Eine Ronja kann ich mit Stimme ganz gut noch abbrechen, wenn sie nicht ganz tief im Tunnel steckt oder mit einer Berührung. Wenn man die anfasst, ne, dann wird die wie wach. Und andere Hunde, da musst du halt dann irgendwie noch stärker dran, irgendwie mit Hausleine oder was. Und dann Alternativverhalten anbieten. Und da ist das Coolste, was du tun kannst, Wiederholungen noch und nöcher. Das heißt, du brauchst Probanden. Ist anstrengendes Training, aber macht sich oft bezahlt.
Ich glaube, diese Alternativen anzubieten und darauf hinzuweisen, dass das die Alternative auch ist, die jetzt zu benutzen ist, das ist bei mir auch tatsächlich die große Herausforderung, auch ein totales Nervthema. Wir haben auf den Hundeplätzen, nicht auf allen, aber auf einigen haben wir so Fälle, weil Spanja liebt Fälle, Bilbo liebt Fälle, Pelle liebt Fälle. Bella liebt auch Fälle. Sie hat sie zum Fressen gern und dann beißt sie in dieses Fell rein und zerrt daran und spuckt, anstatt dann diese Fellteile auszuspucken, schluckt sie dann auch noch runter.
Ach, Mist.
So, dann ist aber Bella so ein Hund, die dreht sich dann in so einen Strudel rein, in so einen Fellstrudel rein, wo du einfach auch, sie beißt sich im wahrsten Sinne des Wortes in den Fellgedanken fest und wird eins mit dem Fell. Und es ist schwer, sie zu trennen. Und dann braucht es sehr, sehr viele gute Argumente, Alternativen. Einfach. Also das ist wirklich das Kommando, dann einfach auch Nein und sofort einfach eine Alternative in der Hand zu haben. Und was sehr gut funktioniert, sind diese Geweihstücke. Da geht sie total steil drauf, weil sie also jetzt gerade so langsam in den Zahnwechsel kommt, wo sie sowieso irgendwie andauernd was zum Beißen braucht. Und das ist wirklich, damit kannst du dich im Zweifel den ganzen Abend beschäftigen. Also immer wieder auch geduldig zu bleiben. Ich nehme das Fell nicht komplett weg, weil das wäre natürlich die einfachste Methode. Ich will aber nicht, dass sie dieses Fell zerstört. Das heißt, also ich brauche ja dieses Fell, um ihr zu erklären, dass es das nicht ist in ihrem Leben, sondern dass es eine Alternative gibt, die sie benutzen darf.
Sie hat ja aufgrund ihres Alters jetzt auch einfach total hohes Bedürfnis, ihre Zähne zu benutzen, zu kauen, zu reißen. Das ist jetzt halt irgendwie gerade total notwendig. Deswegen ist gut, sie hat dann was anderes, wo sie das los wird, das Ventil sozusagen.
Genau, deshalb habe ich auch tatsächlich wirklich Millionen Spielzeuge gekauft von Gummibällen, angefangen mit dieser Kordel dran, über diese Zerrseile, über diese Hirschgeweihe. Also es gibt ein ganzes Arsenal an Möglichkeiten, damit sie immer eine Alternative hat. Und dann sehe ich mich dann wirklich auch regelmäßig, Gott sei Dank ist es nicht jeden Abend der Fall, aber es ist wirklich so, dass ich dann eine Alternative nach der nächsten anbiete, weißt du, und du hier, nein, hier, nimm das, nein, nimm das. Und das geht dann, es ist richtig Stress. Aber es führt dazu, dass das Fell nicht mehr ganz so interessant ist. Das ist zumindest jetzt schon mal ganz gut. Und ich habe jetzt rausgefunden, diese Hirschgeweih sind der heiße Scheiß. Also für sie ist das ist wirklich so das Love-Toy. Und damit kann sie, ist dann noch in Ordnung. Aber das ist richtig nervig. Und auch richtig nervig ist, wenn sie ihre 5 Minuten hat. Das ist wirklich etwas, das habe ich bei keinem anderen Hund erlebt.
Das ist welpentypisch, mein Schatzi. Ganz normal. Die ist wirklich ganz, die ist ganz normal. Das ist ganz normal, sie ist 5 Monate alt.
September, Oktober, November, Dezember, Januar, 5 Monate. Jetzt, ja.
Ganz, 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 ganz normal. Machen die alle. Katastrophe. Ich habe dir doch erzählt von meiner Truhe damals mit der Boogie. Ich hatte ja auch nur den einen Welpen. Das kannte ich ja auch nicht persönlich. Ich kannte das nur von meinen Kunden, die haben mir das immer erzählt. Das habe ich gelernt im Studium, aber selbst erlebt. Bei meinen Hunden hatte ich das auch nicht, weil die waren ja alle ein Jahr Ü. Ne? Irgendwie, also der jüngste Hund, den ich hatte, war irgendwie 8 Monate oder 9 Monate alt. 10 Monate war die sogar. Also diese krasse 5 Minuten, ich drehe völlig frei am Abend, hatte ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Und ich hatte eine Truhe, eine alte, das sah aus wie eine riesengroße Schatztruhe. Und genau was du schilderst, die 8000 Spielsachen, alles da drin. Alte Schuhe, leere Flaschen, Spielsachen, Bälle, Plüschtiere, alles in dieser Truhe. Und es ist jetzt nicht gelogen, am Abend, die bekamen die ja auch original immer relativ um die gleiche Uhrzeit, sind Tom, Frieda und ich in unser Schlafzimmer gegangen, also beziehungsweise Frieda wurde schon vorgeschickt. Dann wurde diese Truhe geöffnet und quasi ausgekippt. Alles wurde rumgeschmissen und dann sind wir nur noch gerannt. Dann haben wir den Raum verlassen, sind in unser Schlafzimmer gegangen. Und ich lüge nicht, es war eine Geräuschkulisse, als wenn eine Herde Löwen über ein Gnu drüber herfällt. Die hat dann das alles zerfleischt. Und sie brauchte das auch. Die hätte mir sonst meine Einrichtung oder es wäre anders gelaufen. Und dann hat die da ihre, ich sag mal, 10, 15 Minuten, hat die das alles zerpflückt oder auseinandergenommen und irgendwann war Ruhe. Dann wusste man konnte den Raum wieder betreten, der Piranha war fertig. Und dann lag sie da platt in der Ecke und hatte ihre Restenergie. Es ist wirklich normal. Und das ist auch, was ich in der Hundeschule immer den Leuten sage. Bitte, bitte, die sind ganz normal. Ich weiß, man wird sie am liebsten würgen. Es ist so unfassbar nervig. Und es ist so, man versteht es ja auch nicht. Aber das ist normal. Man kennt es im Übrigen auch von Menschenkindern. Zu beobachten, ich weiß nicht, wann es aufhört. Also meine jüngere Tochter macht das auch immer noch gerne, dass die am Abend noch mal einmal so die Restreserve, die letzten 10% Akku mobilisieren, um noch mal einmal richtig Vollgas zu geben. Und dann ist noch mal einmal Holland offen. Das ist halt wirklich, Das ist scheinbar normal bei Menschenkindern auch. Also von Hunden definitiv normal, ganz, ganz normal. Man muss es ihnen lassen. Man zieht sich einen Helm an und bietet einfach möglichst viel an. Also Tücher hinlegen, Lappen, alles, was man so hat, wo man sagt, dann soll sie es halt zerkauen und zerbeißen. Ist in Ordnung. Ich habe die wirklich überschüttet damit, weil, das ist jetzt auch kein Witz, Sofa zerbissen, Tisch zerbissen, Portemonnaie zerbissen, Kalender zerbissen, Brillen zerbissen, die hat einfach, also es ist halt auch noch Mali, die sind extrem beißfreudig, die hat mir die Bude zerkaut, wenn sie nicht genug Alternativen hatte.
Und wann hat das aufgehört? Mit einem Jahr?
Nee. Ja, hängt ein bisschen davon ab, wie gut die ausgelastet sind. Also wenn die Hunde gut ausgelastet sind, man vernünftig mit denen arbeitet, würde ich sagen, so 10. Monat. Wenn die, wenn man die nicht auslastet, dann kann das auch deutlich länger dauern alles.
Ja, also Auslastung hat sie ohne Ende und das ist auch tatsächlich so. Und sie hat auch Gott sei Dank eben, dass ich meine, deshalb ja auch diese ganzen Spielzeuge, weil sie darauf Zugriff dann auch hat. Ne? Die liegen auch offen rum und wenn es dann mal irgendwie gar nicht, wenn sie gar nicht mehr klarkommt, dann zieht die sich auch, die liegen alle auf einem Sessel und die zieht sie sich nacheinander runter und die werden dann auch getötet nacheinander. Okay. Der Ball wird als erster getötet, dann ist, also die Reihenfolge ist auch meistens dieselbe. Der Ball wird dann einfach an der Kordel hin und her gezerrt, bis der Ball einfach einmal um den Kopf gewickelt ist mit der Schnur und sie keine Luft mehr kriegt.
Das kenne ich auch. Und dann denkt man, die klatschen sich den selbst gegen den Kopf auf.
Volle Möhre.
Das und du sieht denkst so schmerzhaft aus.
Der Ball ist so groß wie ihr Kopf, ja, wo du denkst so, wenn ich mir meinen eigenen Kopf gegen meinen Kopf knalle, das ist muss so. Aber Effekt ist tatsächlich wirklich, dass sie hier nichts zerkaut hat. Also weder Sofa noch irgendwas angenagt. Nichts, gar nichts. Keine Kabel, nichts, gar nichts. Das ist tatsächlich das Positive. Wer dran glauben muss, ist der Kater. Das kann ich dir sagen. Allerdings, die rennen dann wirklich um die Wette. Die laufen einmal durchs Haus, komplett tutti, quer. Der Kater kann mit den Krallen gut bremsen. Der Hund schlittert einmal irgendwie komplett gegen die Wand. Und das geht dann wirklich 5 Minuten so und die rennen durchs gesamte Haus. Das ist teilweise super süß, aber es ist auch echt nervig, weil du musst ihnen aus dem Weg gehen. Sie ist dann so im Tunnel, dass sie auch mal gegen dich knallt, völlig benommen aufsteht und weiterrennt. Das ist der scheißegal. Und dann stürzt sie sich auf den Kater. Und der Kater wird am Bein gepackt, entweder am Ohr, irgendwas, was absteht. Entweder es ist das Ohr oder es ist das Bein und wird über den Boden gezerrt. Du denkst, das kann nur böse enden, tut es nicht. Der Kater schreit vor Freude allerdings, weil sie lässt ab und er stürzt sich auf sie. Also diese 5 Minuten des Tages sind in der Tat eine Herausforderung für alle Beteiligten.
Was ich dir sagen kann, ist, es ist auf jeden Fall nur eine Phase. Und die geht in jedem Fall wieder vorbei. Das ist halt dieser jugendliche Irrsinn. Und das wird sich verlaufen. Wichtig ist wirklich, dass sie dieses Ventil bekommt. Sie braucht das. Das muss raus. Nicht verstopfen.
Das muss raus.
Ja, ehrlich.
Alles muss raus.
Ich habe ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht, das unterdrücken zu wollen. Oder wenn das versucht wurde, dann, das ist nicht gut. Also, es muss raus. Das gehört dazu. Und dann, Welpen, Junghund, Alter, das gehört nun mal dazu. Das kann man nicht ändern. Das gehört dazu. Das muss sein. Halt eben Schadensbegrenzung betreiben, so gut es eben geht. Aber weißt du, was auch ein ultra krasser Nervfaktor ist bei ganz vielen Leuten, wofür ich auch oft tatsächlich, gebucht werde. Man denkt, es ist einfach, aber irgendwie dann nicht. Betteln tatsächlich. Betteln ist ja so der ultimative Nerv, das ultimative Nervthema, Hunde, die betteln. Aber das ist so nervig, wie das ist, so einfach ist das auch abzustellen. Also es gibt kaum was Einfacheres, als einem Hund das Betteln wieder abzugewöhnen. Ganz einfach, indem man es wirklich konsequent nie wieder zulässt, dass der Hund in die Nähe des Tisches kommt und da was bekommt, dann wird sich das auch wieder lösen. Man muss da wirklich durch. Jedes Mal, wenn der auch nur ansatzweise Erfolg hat damit, wirst du das Problem wieder verschlimmern. Und er wird noch beharrlicher und das Wegarbeiten wird noch intensiver und noch länger dauern. Deswegen bin ich auch so super das ist ein schlimmes Wort. Es ärgert mich sehr, wenn ich wollte es gerade schöner sagen. Es ärgert mich sehr, wenn Gäste meine Hunde füttern bei Tisch. Das finde ich überhaupt nicht sexy. Das nervt mich sehr, weil das führt dazu, dass meine Hunde wissen, wenn Gäste kommen, wenn Besuch kommt, wenn fremde Menschen kommen, müssen wir da erstmal einmal abtasten. Erstmal einmal fragen. Und das finde ich halt total schade. Ich hätte gerne Hunde, die, wenn wir Gäste haben, auch entspannt in der Ecke liegen. Aber die Gäste, die dann füttern, die machen es kaputt. Und manchmal erwischst du die halt nicht. Die machen das auch super gerne. Also ich erwische Menschen, die mich dann wie so sechsjährige Kinder, die gerade aus der Naschschublade was geklaut haben, weißt du? Die gucken mich dann so an, so, huch, jetzt hat sie mich erwischt, ich habe doch den Hund gefüttert. Und sie denkt, oh Mann, ey, ehrlich? Ist das jetzt dein Ernst? Und wir haben halt eine goldene Regel, wenn das Essen beendet ist und wir fertig sind, dann kann man Reste füttern. Das wegen mir.
Aber nicht vom Tisch.
Nein, in der Küche beispielsweise oder man steht auf und macht im Raum eine Übung mit den Hunden und verfüttert dann die Reste. Das ist alles wegen mir alles. Okay, solange es klar getrennt ist von unserem Essensritual. Aber wenn wir zu viert hier zu Hause essen, unserer üblichen Konstellation, pennen die. Sind die alle glücklich? Liegen die in ihren Ecken und schlafen? Alles gut. Kommt ein Gast, habe ich da die Nervensägen am Tisch sitzen. Also Hunde sind ja relativ leicht zu durchschauen und wir Menschen eben auch. Das heißt, die Hunde haben schnell begriffen, okay, mit den Vieren kann ich es nicht machen, da kommt nichts, das lohnt sich nicht, da bleibe ich in meiner Ecke. Aber Gäste, das ist immer interessant, da sollte man am Ball bleiben. So, und ja. Mit der Konsequenz kannst du zu Hause alle Unarten, nenne ich die jetzt mal, die du in den Hund reinerzogen hast, indem du eben diese Unart gefüttert hast, ob das jetzt Betteln oder was anderes ist, konsequentes Ignorieren oder eben Alternativen verlangen, können da echt helfen. Aber man muss halt echt saukonsequent sein. Weil wenn man es durchbrechen möchte und da wirklich was ändern will, dann muss man das in aller Konsequenz tun. Jedes Mal, wenn man zurückfällt, macht man das Problem eigentlich schlimmer. Weil Beharrlichkeit lohnt sich, ist das, was der Hund dann lernt.
Ja, das ist bei mir das Kommando, wir essen.
Genau, das hat's mir erzählt. Ja, ihr habt ja auch sowas etabliert, ne?
Ja, genau. Bei wir essen ist ganz klar. Also wir probieren es immer mal wieder. Das ist nicht so super oft. Aber bei wir essen ist klar, hier ist Schluss und weg vom Tisch. Das ist eine ganz klare Angelegenheit. Aber ich bin völlig bei dir. Also das ist genau das, was jetzt gerade im Moment einfach auch eine Herausforderung ist. Hier wird gerade das nächste Fell getötet, sehe ich gerade.
Ah, hallo Bella.
Und, ja, es ist genauso, das ist fies, wenn man so im Podcast sitzt und der Hund das Fell tötet und genau weiß, jetzt kann er nichts machen.
Edge,
ja. Nein, aber zum Beispiel eine Geschichte ist, wenn es Bella zu kalt ist draußen, wenn sie alles erledigt hat morgens früh, dann möchte sie gerne hoch auf den Arm, habe ich festgestellt. Dann springt sie an einem hoch und dann zittert sie und dann springt sie hoch und springt sie hoch und springt sie hoch. Und das musst du dann auch erstmal weg mit einem Nein und dann wegignorieren, damit sie einfach lernt, logischerweise auch gerne selber zu laufen und vielleicht auch ein bisschen schneller zu laufen. Wir haben uns noch nicht für ein Mäntelchen entschieden, übrigens.
Es war doch gerade erst im Gespräch, lieber
Es war gerade erst im Gespräch, aber wir haben uns noch nicht entschieden, weil jetzt kommt der Frühling und dann braucht man das alles nicht. Nein, aber das ist genau, glaube ich, wirklich der Punkt, Konsequenz und dann einfach auch das wirklich einfach abzustellen und dann dabei zu bleiben und nein und auch, ich glaube, also bei jedem, der bei uns ist und der, also die meisten wissen das ja, aber wenn wir Menschen hier haben, Freunde, Bekannte, Familie zum Essen, dann ist es ganz klar und die werden vorher gebrieft, nee, nichts, bitte nichts vom Tisch und auch nicht heimlich und auch nicht, wenn der Hund noch so süß guckt und keine Ahnung. Das funktioniert aber ganz gut.
Schwierig wird es halt mit Kindern dann. Ne? Also ich habe das besonders erlebt, als meine Kinder anfingen, vom Brei weg hin zur festen Nahrung. Und die feste Nahrung, die landet in der Regel zu 90% um das Kind herum irgendwo oder an dem Kind dran und nur 10% in dem Kind. Das ist natürlich ein Fest für die Hunde.
Ja, klar.
Herrlich, es geht gar nicht besser. Das Einzige, was jetzt hilft in so einem Fall, ist wirklich zu sagen, der Hund darf nicht in den Bereich, während das Kind isst. Das heißt, entweder man trennt sich räumlich Oder aber man hat ein stabiles Deckentraining und hat ein stabiles, du gehst dich jetzt hinlegen und Ruhesignal, sodass der Hund also wirklich wegbleibt und man erst diese Essenssituation hinter sich bringt und dann mit einem bestimmten Kommando den Hund, dem Hund erlaubt, den Boden zu reinigen. Oder aber man macht es eben selber, um dann noch nicht mal das dem Hund zu hinterlassen, damit er wirklich diese Tischsituation unattraktiv findet. Würde ich empfehlen. Ich würde empfehlen, dann nicht den Boden nochmal sauber machen zu lassen. Aber das wäre auch jetzt kein Drama, solange es klar getrennt wird von dieser Bettelei. Mit Kindern ist das deutlich schwieriger. Wenn du Besuchskinder hast, das habe ich jetzt hier sehr, sehr häufig. Ich habe sehr häufig Kinder da, die zu Besuch sind. Da muss ich die echt gut im Auge behalten. Ne? Weil und das kannst du einem Kind auch nicht verübeln. Wenn ein fünfjähriges Kind ein Stück von dem Brot dem Hund runterreichen möchte, das ist das Normalste der Welt. Hätte ich als Kind auch gemacht. Finde ich völlig okay. Da muss ich halt als Hundehalter daneben stehen und das begleiten und sagen, weißt du was, leg dir das Stück doch schon mal auf Seite. Und wenn wir gleich fertig sind, gehen wir in die Küche und dann kannst du das auch dem Hund geben. Dann gibst du jedem einen Hund ein Leckerchen und dann machen wir das zusammen, aber jetzt am Tisch nicht, weil, und dann erkläre ich dem Kind warum, damit es möglichst beim nächsten Mal beim Kind auch nicht wieder erklärt werden muss. Das ist schwieriger.
Absolut, aber komischerweise ist es ja so, man kann von Hunden ja lernen, wenn man mehrere Hunde hat. Und das ist zum Beispiel auch was, weil man ja manchmal so denkt, so, ja, aber kann ich jetzt wirklich so hart sein? Kann ich jetzt wirklich so konsequent sein? Guck dir mal an, das ist zum Beispiel auch jetzt gerade der Fall unter dem Tisch bei mir hier. Das sieht man natürlich nicht, weil wir keinen Videopodcast machen. Aber Bella versucht die ganze Zeit, Pelle zu nerven. Das tut sie übrigens auch, weil sie identifiziert hat, dass Pelle so ein bisschen das schwächste Glied in der Kette ist. Und auch der geduldigste mit ihr. Den hat sie sich so ausgesucht. Das ist ihr bester Buddy, aber es ist auch der größte Nerver, also Nervopfer. Das dauert aber, es dauert lange. Es dauert wirklich sehr lange. Es dauert bestimmt eine halbe Stunde lang. Und dann beißt sie mit den kleinen spitzen Zähnen die ganze Zeit in die Lefzen und die ganze Zeit und die ganze Zeit. Und Pelle hält das alles aus, bis es dann irgendwann reicht. Und dann gibt es aber richtig eine Ansage. Aber eine richtige Ansage, das heißt, er stürzt sich dann auf sie und dann liegt sie einfach nur da und bewegt sich nicht mehr. Das ist dann eine Qualität, die durchaus viel intensiver ist als jedes Nein. Mhm. Wo ich dann immer so denke, ja, also Mann, ich werde mich jetzt nicht auf sie schmeißen.
Bitte aber, nicht.
Nein, aber das einfach nur mal so, vielleicht einfach auch für euch da draußen. Hunde sind miteinander deutlich, deutlich rabiater teilweise. Und ich meine, du kennst das mit Bogia. Da kann es auch mal sein, dass da getackert wird im Zweifel.
Ja, deswegen ist das halt ja irgendwann mal eine Managementfrage. Na, da musst du halt gucken, welcher Hund kann korrigieren. Nicht jeder Hund kann, so wie Pelle, das Maß der Korrektur richtig einschätzen. Es muss ja, die Korrektur muss ja so deutlich sein, dass sich das Verhalten möglichst nicht wiederholt. Aber trotzdem so schwach, dass das nicht eine ernsthafte Verletzung gibt oder kein Trauma entsteht. Das kann nicht jeder Hund. Boogie kann das definitiv nicht. Was Boogie aber gut kann, ist ganz klar vorab auch lang genug zu vermitteln, ich möchte das jetzt hier nicht. Das Problem ist nur, wenn sie korrigiert, korrigiert die halt übermäßig. Deswegen muss ich jetzt dann, das ist jetzt meine Aufgabe als ihre Halterin, rechtzeitig erkennen, okay, hier will es einer nicht verstehen, entweder ich erkläre es jetzt oder Boogie erklärt es gleich. Und das ja, es gibt halt Hunde ganz selten, wo ich dann sage, ja, dann müssen sie es halt von ihr verstehen, weil meine Korrekturen nehmen die nicht an. Aber ansonsten versuche ich das zu regeln.
Sarah, das war die schönste, nervigste Folge mit dir ever. Sollten wir vielleicht irgendwann nochmal machen, weil ich glaube, nervige Hunde oder beziehungsweise Situationen, die nerven, gibt's endlos viele. Und das macht aber sehr viel Spaß, ganz explizit an so nervigen Beispielen gute Lösungsansätze zu finden.
Hiermit der Aufruf, bitte schickt uns doch schöne, nervige Geschichten von euren Nervensägen. Und dann reden wir da mal drüber.
Sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, was es da an nervigen Geschichten so gibt. Ich bin mir sicher, ihr werdet einige auf Lager haben. Und da freue ich mich schon sehr.
Picken wir uns mal ein paar schöne raus.
Genau. Ich guck mal, dass mein Fell überlebt jetzt zum Thema nervig. Und
denk an die Tagesschau heute Abend, ne?
Ja, Signal unbedingt.
So. Ja, alles klar.
Unbedingt. 20 Uhr, Punkt 20 Uhr werde ich mich die Treppe hochschleichen und gucken, was der kleine Hund so anstellt.
Und ich gehe jetzt mal 50 Mal klingeln, ne? Also dann. Bis nächste Woche.
Mann. Bis nächste Woche.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.